Die Kuppel des Doms gilt als die erste architektonische Meisterleistung der Renaissance. Der Baumeister Filippo Brunelleschi, 1377 in Florenz geboren, kam ohne Innengerüste aus. Eine Sensation.
Er hatte 20 Jahre in Rom verbracht und dort die Gebäude der Antike studiert, vor allem das Pantheon. Dabei hatte er die Fischgrättechnik entdeckt. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts glaubte man, dass der Grund dafür rein dekorativ war. Brunelleschi fand heraus, dass mit der Fischgrättechnik der Druck in einer Mauer nach unten und zur Seite verteilt wird und nicht, wie beim gewöhnlichen Übereinanderschichten der Ziegel, nur nach unten geleitet wird. Als er von dem Wettbewerb für den Kuppelbau in Florenz erfuhr, kehrte er in seine Heimatstadt zurück, bewarb sich und gewann.
1418 wurde der Bau begonnen. Brunelleschi plante eine äußere und eine zweite innere Kuppel. Er erfand einen Aufzug, mit dessen Hilfe die Steine in die luftige Höhe von fast 90 Metern transportiert werden konnten, und einen Kran, der die Lasten oben hin und her bewegte, bis die Steine millimetergenau platziert waren. Dank der Fischgrättechnik entstand eine Kuppel mit achteckigem Fundament, die trotz ihrer gewaltigen Größe nicht einstürzte. Zur Verstärkung zog Brunelleschi Marmorrippen an jeder Ecke des Oktagons ein und ließ gegen den Druck nach außen 5 Ketten um die 8 Seiten der Kuppel spannen. Zwischen die Rippen fügte er rechtwinklige Verstärkungsbögen, an denen die innere Kuppel aufgehängt werden konnte.
Brunelleschi war nicht nur ein revolutionärer Baumeister, er lancierte auch eine Neuerung, die als Beginn der modernen Architektur gilt. Er war der Erste, der seine Baupläne an der Zentralperspektive ausrichtete. Erst jetzt war die perspektivische Bauzeichnung möglich und damit die maßstabgetreue Planung im Voraus. Man konnte mit dem Auftraggeber diskutieren und Entwürfe wieder ändern. Der Architekt wurde damit über den reinen Handwerkerberuf hinausgehoben. Diese Entwicklung gab es bald auch für Maler und Bildhauer.
Im Mittelalter sind Künstler namentlich eigentlich eher selten bekannt und mit Anfang des 15. Jahrhunderts gibt es immer mehr große Namen, die versuchen, sich aus diesem Handwerkerstatus herauszuarbeiten. Bis ins 15. Jahrhundert war es völlig normal, dass Künstler als Handwerker galten. Die freien Künste, die Artes Liberalis, das hatte nichts mit Malerei oder mit Bildhauerei oder Architektur gar zu tun.
Das Mittelalter unterschied zwischen den Artes Liberales und den Artes Mechanicae. Unter den letzteren verstand man die Berufe, in denen die Handwerker ihr Brot verdienten. Die Artes Liberales hingegen wurden an den Universitäten als Vorbereitung zum Studium der Theologie oder Jurisprudenz gelehrt. Sie gliederten sich in Fächer, die sprachlich ausgerichtet waren, Grammatik, Rhetorik und Dialektik, und in Fächer, die der Mathematik zugeordnet waren, Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik.
Damals galt etwas wie Geometrie oder Rhetorik als freie Kunst. Und das war wirklich etwas für Aristokraten, für wirklich gebildete Menschen. Die Künstler stammten aus den Kreisen der Handwerker und waren eigentlich Ausführende. Oft waren erst die Rahmen da und dann hat man dafür eben ein Bild in Auftrag gegeben. Da war der Rahmen fast wichtiger als das, was drin war. Auch im 15. Jahrhundert gab es noch viele Provinzdespoten, die Künstler nach Fläche bezahlt haben, also die Quadratmeterpreise mehr oder weniger für Kunst bezahlt haben.
Dass die Künstler Selbstbewusstsein gewannen und ein neues Selbstverständnis erlangten, ist eine Folge des neuen Weltbildes, das die Renaissance hervorbringt, des Humanismus. Was war seine treibende Kraft?
Ich denke, das Interesse am Menschen, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, das Bedürfnis, Anatomie zum Beispiel zu betreiben, ist eine der zentralen Errungenschaften der Renaissance. Leichen zu sezieren, wie Leonardo da Vinci das ja vorbildlich getan hat, sich plötzlich für den Menschen zu begeistern.
Nicht nur für den toten Körper, sondern auch für den lebendigen Geist. Die Fragen, was ist die Natur des Menschen, wie kann man sie am besten zur Entfaltung bringen, stellen sich nicht nur Philosophen und Gelehrte, sondern auch die Künstler, die oft mit den Humanisten befreundet sind.
In der Konkurrenz zu den freien Künsten haben die Künstler eigentlich einen ganz geschickten Schachzug gemacht. Sie haben nämlich gesagt, naja, es gibt die Rhetorik, die Naturwissenschaften, es gibt die Botanik, die Astronomie. Und eigentlich muss ein Künstler alle freien Künste beherrschen, um ein guter Künstler zu sein. Und man kann sagen, Künstler wie Ghiberti zu Beginn des 15. Jahrhunderts galten noch als Handwerker. Und jemand 100 Jahre später wie Michelangelo galt dann schon als Gott. Also da kann man sehen, wie auch die Entwicklung innerhalb sich von ungefähr einem guten Jahrhundert vollzogen hat.
Eine weitere Errungenschaft der Renaissance, die bis heute nachwirkt, ist der Mythos vom einsamen Genie. Von Leonardo stammt der Satz:
Erst wenn du allein bist, bist du ganz du selbst.
Auch Michelangelo war ein Künstler,
der sich selber eben auch stilisiert als das einsame Genie. In Wirklichkeit hat er sein Leben lang mit anderen Künstlern zusammengearbeitet. Viele Zeichnungen von ihm sind von anderen Künstlern als Gemälde ausgeführt worden und so weiter. Also es ist das Stricken am eigenen Mythos. Es ist bis heute ja, wenn Sie in die Kunstmuseen schauen, immer schicker, ein einsames Genie auf einen Sockel zu stellen und eine monographische Ausstellung über einen einzelnen Künstler zu machen, als Künstlerwerkstätten vorzustellen.
Ob nun Werkstatt oder einsames Genie, selbstbewusste Künstler brauchen reiche Auftraggeber, die ihre Kunstwerke bezahlen. In Florenz waren das vor allem die Medici.